ARD.
Das große Problem ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, was Trump tatsächlich will. Er erhöht massiv den Druck, anders als bei anderen Krisen, die wir zurzeit haben. Und wir wissen nicht, ob es ihm darum geht, ein gutes Verhandlungsergebnis für ihn zu erzielen und er aber bereit ist zu verhandeln, oder ob er kompromisslos sagt, Grönland ist eigentlich das, was er haben will. Und alles, was die Europäer dann machen, ist im Grunde genommen egal.
Sagt der Politikwissenschaftler Christian Mölling von der Bertelsmann Stiftung. Und er bringt es ganz gut auf den Punkt. Niemand weiß, was Trump wirklich vorhat.
Deshalb haben mehrere NATO-Staaten jetzt Soldaten nach Grönland geschickt. Auch Deutschland ist dabei.
Sie sollen auskundschaften, wie die Arktis besser überwacht werden kann. An eine Konfrontation mit den USA glaubt Verteidigungsminister Pistorius nicht.
Die USA schicken einen Flugzeugträger in Richtung Iran. In einer Woche soll er da sein.
Gleichzeitig gehen die Proteste gegen das Mullah-Regime weiter. Nicht nur in Teheran, sondern auch in Deutschland.
Im Gazastreifen hat Donald Trump die zweite Phase der Waffenruhe eingeläutet. Mit einem Friedensrat und einer Übergangsregierung.
Und in der Ukraine setzt Russland seine Angriffe auf die Energieversorgung fort. Tausende Menschen sind bei eisigen Temperaturen ohne Strom und Heizung.
Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 16. Januar um 16 Uhr. Ja, nun geht es also los mit der Erkundungsmission auf Grönland. Und 15 Soldaten der Bundeswehr sind dabei. Etwa gegen 18 Uhr sollen sie in Nuuk landen.
Ja, und um Trump nicht unnötig zu provozieren, kommen sie nicht mit dem Militärtransporter A400M, mit dem sie in Wunsdorf gestartet sind, sondern mit einer Zivilmaschine nach einem Zwischenstopp in Dänemark.
Trump macht ja keinen Hehl daraus, dass er sich Grönland einverleiben will, notfalls mit Gewalt. Die 15 Bundeswehrsoldaten werden ihn wohl kaum davon abhalten, Daniel.
Nee, natürlich nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Vielmehr geht es darum, ein Zeichen zu setzen. Trump, schau her, wenn es dir um die Sicherheit der Arktis geht und das Zurückdrängen Russlands und Chinas, dann musst du diesen Job nicht allein erledigen. Dafür gibt's doch die NATO.
Und was sollen die Soldaten, es kommen ja auch noch mehr aus anderen NATO-Staaten, vor Ort eigentlich machen?
Also die sollen erst einmal auskundschaften. Auskundschaften, wie man die Seewege in der Region, aber auch die kritische Infrastruktur und den Luftraum rund um Grönland besser überwachen und schützen könnte. Eine Eskalation mit den USA, das wünscht sich natürlich niemand, auch in Deutschland niemand. Auch hier setzt man auf Deeskalation. Ein Stimmungsbild von unserem Berlin-Korrespondenten Georg Schwarte.
15 Soldaten der Bundeswehr als Vorauskommando in Grönland. Andere europäische NATO-Staaten schicken ebenfalls Soldaten. Es ist die erste Antwort der Europäer auf das unverhohlene Schielen eines US-Präsidenten Trump, der Grönland offenbar mit allen Mitteln zum amerikanischen Staatsgebiet machen möchte. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der CDU-Politiker Armin Laschet, spricht im ARD-Morgenmagazin von einem Signal.
Wir können als NATO mit den Europäern die Sicherheit Grönlands gegen Dritte garantieren, am liebsten mit den Vereinigten Staaten. Und indem wir das Trump zeigen, auch unseren Willen dazu, finde ich, sind seine Argumente geschwächt.
Das Sicherheitsargument nämlich, dass Grönland für die Sicherheit der USA unverzichtbar sei. Rüdiger Lukassen von der AfD, Mitglied im Verteidigungsausschuss, spricht dagegen von legitimen Sorgen einer Großmacht wie den USA.
Wir wissen natürlich, wie das Großmachtstreben Russlands und Chinas ist. Und wenn ein NATO-Partner, ein starker NATO-Partner wie die USA, dem etwas entgegensetzen will, dann ist es doch die Stunde der Europäer, sich jetzt mit darauf zu schwingen und einen Plan vorzulegen. Ich würde ihn Arktisplan nennen.
Was aber, wenn dieser Arktisplan der europäischen NATO-Partner den US-Präsidenten nicht beeindruckt? Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte auf NDR Info, dann jedenfalls würde Trump erstens nicht als der Präsident in die Geschichte eingehen, der er sein will, ein Friedensstifter. Zum anderen würde er sein eigenes Land im Umgang mit Russland und China schwächen.
Dann dürfte es ihm wenig nutzen, wenn er sich gleichzeitig mit allen europäischen NATO-Partnern überwirft. Von daher glaube ich, setze ich da auf die Vernunft auch der amerikanischen Politik insgesamt. Hier geht es um viel, viel mehr als um Grönland.
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Laschet, bezweifelt allerdings, dass es dem US-Präsidenten beim Thema Grönland tatsächlich nur um Sicherheitsfragen geht. Sollte Trump sich für eine gewaltsame Annexion des Territoriums entscheiden, hätte das, so Laschet, dramatische Konsequenzen.
Wenn das käme, wäre das eine wirkliche Zerrüttung der NATO. Und dazu sind auch viele Republikaner im Senat nicht bereit. Also es ist nicht die Zeit für militärische Spekulationen.
Es überwiegt also das Prinzip Hoffnung im Konflikt um Grönland. Das gilt aber auch für eine andere Region auf der Weltkarte, den Nahen Osten. Seit Wochen schon gehen ja im Iran zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen die Führung in Teheran zu protestieren. Und sie werden von Schergen des Regimes verprügelt, niedergeschossen oder verhaftet. US-Präsident Trump hat mehrfach mit einem Eingreifen gedroht. Nun lässt er Kriegsschiffe in die Region verlegen. Was weiß man denn darüber?
Nun, bislang sind es nur Medienberichte, auf die wir uns stützen können, aber die sind schon ziemlich konkret. So berichtet die New York Times zum Beispiel, dass der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln aus dem südchinesischen Meer abgezogen wurde. Das Schiff und mehrere Zerstörer an seiner Seite sollen sich bereits auf dem Weg in Richtung Nahen Osten befinden. Ankunft in etwa einer Woche. Aber auch hier lässt sich schwer sagen, was Trump eigentlich vorhat. Ob er nur drohen will mit einem Angriff auf den Iran oder ob ein Militärschlag unmittelbar bevorsteht.
Proteste gegen das Regime in Teheran, die gibt es ja nicht nur im Iran. Auch hier bei uns gehen ja die Menschen auf die Straße.
Ja, gerade bei uns in Norddeutschland, weil hier besonders viele Iraner leben. Eine der größten Communities zum Beispiel ist in Hamburg. Und auch hier gab es in dieser Woche Proteste, die übrigens morgen fortgesetzt werden sollen. Und unser Reporter Tobias Lickes, der hat sich mal umgehört, wie Menschen mit iranischem Hintergrund, die in Deutschland leben, eigentlich auf die aktuelle Lage blicken.
Auch die Menschen im Norden möchten ihre Solidarität für ihre Mitmenschen in Iran ausdrücken. Viele tun dies über die sozialen Medien und teilen Videos von Demonstrationen aus Iran und deren brutale Niederschlagung. Andere treibt es auf die Straße. Sie möchten mehr tun, als einen Post weiterzuleiten. Eine der Demonstranten ist Mary Atamayori. Fast ihre ganze Familie lebt in Teheran. Auch sie hat seit Tagen kaum ein Lebenszeichen von ihren Angehörigen und Freunden bekommen. Lange versuchte sie unter anderem, ihren besten Freund zu erreichen.
100.000 Mal, den ganzen Tag. Nicht nur ihn, meine Cousinen, meine Cousins, meine Tanten. Meine Mutter ist wirklich kurz vorm Herzinfarkt. Ihre Schwester lebt da, ihr Bruder lebt da. Wissen Sie, wir haben alle Familie dort.
Und dann plötzlich stand doch eine Verbindung nach Iran. Und Mary hörte die Stimme von ihrem besten Freund.
Und heute hat es geklappt. 2 Minuten konnte ich mit meinem allerbesten Freund sprechen. Er hat gesagt, nicht aufgeben, seid unsere Stimmen. Die Straßen im Iran sind voll, die bringen uns alle um, wenn wir keine militärische Hilfe bekommen. Das war sein Wort und dann hat er angefangen zu weinen.
Islamwissenschaftlerin Anja Pistohatam von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel forscht seit über 30 Jahren über den Iran. Sie beobachtet vor allem eine Vorgehensweise des Regimes in Teheran gegenüber den Demonstrierenden im ganzen Land.
Es geht darum zu töten. Sie werden verfolgt, sie werden gefangen genommen, sie werden gefoltert und dann kommen Scheingerichtsverfahren und sie werden verurteilt. Das Regime behauptet, die Protestierenden seien Krieger gegen Gott und sagen, also wir sind sozusagen die Vertreter Gottes auf Erden. Unsere Islamische Republik ist das, was Gott will und ihr lehnt euch dagegen auf und dafür werdet ihr mit dem Tode bestraft.
Auf der Demonstration in Hamburg bilden die Demonstrierenden einen Kreis. Ein Mann liest die Namen von Iranern vor, die offenbar von Regimeanhängern getötet wurden. Viele sind sehr aufgewühlt und wissen nicht, ob ihre Angehörigen in Iran noch leben. Auch Mariam Böttcher macht sich große Sorgen um ihre Mutter dort.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter noch am Leben ist. Ich meine so viel und ich kann seit 3 Tagen nicht arbeiten gehen. Ich bin so traurig. Nicht nur um meine Mutter, um meine Schwester und Cousine, dass sie alle da auf der Straße sind. Ich mache Sorge auch um alle Iraner da. Das sind alle unsere Brüder und Schwestern.
Diba Masai forscht am Hamburger Giga-Institut zum Iran. Die Politikwissenschaftlerin sieht eine reelle Chance, dass es zu einem Umsturz kommen könnte.
Das iranische Regime ist derzeit massiv geschwächt. Zum ersten Mal seit dem Iran-Irak-Krieg der 80er Jahre gibt es eben nicht nur diese Bedrohung von innen, also was wir jetzt gerade sehen, Unmut in der Bevölkerung, Frust und Wut, sondern es gibt eben auch von außen die Gefahr, dass eben wieder eingegriffen wird, sodass das Regime jetzt quasi von beiden Seiten bedroht ist. Und ich würde sagen, dass diese Proteste wirklich auch dieses Regime zum Fallen bringen könnten.
Genau darauf hoffen die Menschen auf der Hamburger Demonstration. Doch mit dieser Hoffnung geht die große Sorge einher, das iranische Regime könnte mit dem Töten einfach weitermachen. Exil-Iranerin Halel Ramadi hat vor allem einen Wunsch an die Menschen in Deutschland.
Teilt die Bilder der Tapferkeit der iranischen Menschen im Iran. Das ist die einzige Sache, die kleinste Sache, die wir machen können. Sie dürfen nicht einfach vergessen werden. Sie sind immer noch auf der Straße.
Tja, die Menschen im Iran, die Demonstranten auf den Straßen, sie dürfen nicht vergessen werden. Bleiben wir noch etwas im Nahen Osten. Da haben die USA ja den Beginn der zweiten Phase der Waffenruhe im Gazastreifen bekannt gegeben. Und es gibt zwei neue Gremien.
Ja, richtig. Auch das hat US-Präsident Trump bekannt gegeben. Die Gründung des sogenannten Gaza-Friedensrates und der neuen Übergangsregierung. Beides Gremien, die eine zentrale Rolle in der nächsten Phase der Waffenruhe spielen sollen. Was aber genau sind ihre Aufgaben? Was sind ihre Ziele? Und vor allem, wie steht Israel dazu? Antworten von Bettina Meyer in Tel Aviv.
Der neue Gaza-Friedensrat von US-Präsident Trump soll die zweite Phase der Waffenruhe im Gazastreifen überwachen, die nun beginnen soll. Sie beinhaltet den Wiederaufbau in Gaza und die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas. Außerdem beaufsichtigt er die Arbeit der ebenfalls neuen palästinensischen Übergangsregierung im Küstenstreifen. Sie besteht aus 15 Technokraten. Experten, die Fachwissen für den Wiederaufbau der Infrastruktur mitbringen, aber auch politische Erfahrung haben. Sie sollen der Hamas nicht nahestehen. Die palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas haben ihre Zustimmung geäußert. Ali Shahd ist der neue Vorsitzende dieser Nationalen Kommission zur Verwaltung Gazas. In einem Interview sagte er, er wolle zunächst Infrastruktur und Wirtschaft wiederherstellen. Dies dürfte ihm zufolge knapp 3 Jahre dauern. Seine Aussage, er könne sich vorstellen, Trümmer mit Bulldozern ins Meer zu schieben, sorgte in Gaza und in Israel für Skepsis. Es gelte, 68 Millionen Tonnen Trümmer zu beseitigen, so Shahd. Problematisch dabei ist vor allem nicht explodierte Munition, die Aufräumarbeiten erschwert. Und die UN beziffert die Kosten auf etwa 50 Milliarden US-Dollar. Der Wiederaufbau könnte UN-Angaben zufolge bis zum Jahr 2040 dauern. Ein weiteres Problem ist die Entwaffnung der Hamas in Gaza. Freiwillig will sie ihre Waffen nicht abgeben. Israels Premier Netanyahu äußerte sich nicht öffentlich zur zweiten Phase der Waffenruhe, soll sie aber als rein symbolisch bezeichnet haben. Noch immer ist eine tote Geisel im Gazastreifen. Damit ist aus israelischer Sicht eine wichtige Bedingung der ersten Phase noch nicht erfüllt. Trotz geltender Waffenruhe kommt es immer wieder zu Gefechten.
Und diese Gefechte gibt es auch weiterhin in der Ukraine, wenn auch in einem weitaus größeren Ausmaß.
Es ist ein zermürbender Stellungskrieg, in den Russland die Ukraine gezwungen hat, mit hohen Verlusten in beiden Armeen. Gleichzeitig setzt Russland seine Raketen- und Drohnenangriffe auf Städte und Energieanlagen fort und bringt das Land damit in eine humanitäre Krise. Das berichtet unser Korrespondent in Kiew, Wassili Golot.
Es ist wirklich unfassbar schwer. Wir haben jetzt gerade minus 16 Grad und wir müssen uns vorstellen, in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, in dieser Millionenstadt, gibt es aktuell 300 Hochhäuser, wo sehr viele Menschen leben, wo es keine Heizung gibt. Das heißt, die Temperaturen dort in den Wohnungen sind weit unter 10 Grad. Und die Menschen, mit denen wir sprechen, die tragen verschiedene Schichten an Pullovern. Wenn sie nachts schlafen, decken sie sich mit allen Decken, die sie haben, zu. Es ist eine absolute Dunkelheit, die wir hier in der Stadt erleben, morgens, aber auch abends. Viele Menschen können das Licht nicht anschalten zu Hause, weil es mindestens 12 Stunden, 16 Stunden in vielen Wohnungen keinen Strom gibt. Das heißt, viele haben Schwierigkeiten, sich Essen zuzubereiten und ihren Kindern. Andere haben zum Beispiel kein Wasser. Also es sind unmenschliche, menschenunwürdige Bedingungen und es sieht nicht danach aus, dass das alles sehr schnell jetzt wieder repariert werden kann.
Von den Stromausfällen, verursacht durch die russischen Luftangriffe, sind aber nicht nur private Haushalte betroffen, sondern auch beispielsweise medizinische Einrichtungen.
Es ist so, dass die Ukraine zu wenig Energie hat, um alles zu versorgen. Und mit alles ist gemeint, die Haushalte zu versorgen, aber inzwischen eben auch kritische Infrastruktur. Das heißt, Krankenhäuser sind abhängig von leistungsstarken Generatoren. Aber auch diese Generatoren haben natürlich keine Garantie, dass sie durchlaufen. Das heißt, das Risiko für die Patientinnen und Patienten ist auch um einiges noch mal größer geworden. Deshalb hat die ukrainische Regierung einen Energienotstand ausgerufen, um gewisse Dinge pragmatischer entscheiden zu können, um wirklich dafür zu sorgen, dass die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser die Energie bekommen, die sie brauchen. Aber Russland setzt die Angriffe jede Nacht weiter fort und versucht, diese zweistelligen Minusgrade zu nutzen, um den Menschen hier die Lebensgrundlage zu nehmen.
Soweit Wassili Golot mit einem aktuellen Bericht zur Lage in der ukrainischen Hauptstadt. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Daniel Runge aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Schön, dass ihr dabei wart.